Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Tutorium, der Podcast zur Studienwahl, Weiterentwicklung und neuen Perspektiven. Mein Name ist Yvonne und bei mir ist meine Kollegin Anne. Hallo Anne.
Hallo Yvonne.
Anne und ich arbeiten in der Heinrich-Heine-Universität im Studierenden-Service und sind zuständig für Studienberatung für Studieninteressierte und Schüler und Schülerinnen. Heute möchten wir in der ersten Folge mit euch über ein Thema sprechen, was Anne dir besonders am Herzen liegt. Und das ist das Thema krumme Lebensläufe.
Ja, das ist es.
Anne, vielleicht möchtest du kurz erzählen, wer du bist, was du so machst. Also du bist Talentscout und Dozentin. Was machst du genau beruflich?
Ja, also ich arbeite als Talentscout angestellt eben im Studierendenservice oder beziehungsweise im Talentscouting-Projekt des Landes NRW. Und ich gehe da, wie meine anderen Talentscouting-Kolleginnen auch, in Schulen, die eine Oberstufe haben. Und wir entwickeln zusammen mit Oberstufenschülerinnen und Schülern Visionen und Pläne für die Zeit nach der Schule. Also wir begleiten sie auf dem Weg dahingehend, was sie nach der Schule so machen könnten, wenn sie aus ihrem Umfeld keine Unterstützung bei diesem Prozess bekommen.
Ich kann mir vorstellen, es ist besonders schwer, wenn man jung ist, sich zu entscheiden, was man nach der Schule machen möchte, weil es so wahnsinnig viele Optionen gibt.
Ja, das ist so tatsächlich. Also wenn man sich mit denen hinsetzt und oft ist es ganz süß, dann kommen die rein und sagen, sie haben noch so gar keinen Plan, was sie machen sollen. Dann kann man denen sagen, ja, guck mal, wir haben hier eine Studiengangsdatenbank für ganz Deutschland. Wenn du da gar keinen Filter eingibst, dann sind da 21.000 Studiengänge drin. Da ist es natürlich dann auch schwer, sich zu entscheiden. Aber oft findet man mit denen relativ schnell in kurzen Reflexionsgesprächen raus, in welche Richtung das gehen könnte. Und dann kann man ja schon mal mega viele Sachen einfach auch ausschließen. Also man zäumt das Pferd dann ab und zu so ein bisschen von hinten auf, indem man einfach Sachen, die gar nicht gehen oder die gar nicht gewünscht sind, dann eben wegstreicht. Und dann reduziert sich das ja auch schon.
Okay, wo fange ich da an? Wenn ich zum Beispiel Mathe nicht mag, dann streiche ich schon alle Studiengänge, die irgendwas mit Mathe zu tun haben, Ingenieurswissenschaften, Wirtschaft oder wie?
Ja, nicht zwingend. Also es kann ja auch sein, dass Mathe irgendwie nur ein kleiner Anteil ist oder dass das Mathe, was da drin vorkommt, eben sehr anwendungsbasiert ist. Viele Schülerinnen und Schüler haben halt auch eher Probleme so mit so theoretischen Mathe-Geschichten und sagen dann, ja, wenn ich weiß, wofür ich das mache oder wofür ich das anwenden kann, dann fällt mir Mathe auch einfach wieder leichter. Und dann, wenn die dann noch gleichzeitig eine Neigung haben, irgendwie ein bisschen rumzufrickeln oder was mit ihren Händen zu machen, dann sind die Ingenieurswissenschaften eben nicht sofort raus. Dann guckt man eben mit denen, sagt, ja, aber guck mal, für die Mathe-Kurse, die da in dem Studium drin vorkommen, dann sagt man eben, dann holst du dir dafür einen Tutor und dann zeigt man denen auch Möglichkeiten auf, dass Mathe jetzt nicht so der unbedingte Scare-Faktor 100 sein muss.
Und als Schüler oder Schülerin kennt man ja auch oft so viele Studiengänge und Arbeitsfelder überhaupt nicht. Wie finde ich mich denn durch diesen Dschungel da durch?
Ja, da holt man sich dann tatsächlich einfach Hilfe von Leuten wie uns, von den Talentscouts. Es gibt an allen Schulen auch die Berater der Bundesagentur für Arbeit. Oder aber du guckst einfach mal als Schülerinnen und Schüler in deinem Umfeld. Also du fragst deine Eltern, was sie machen. Manchmal wissen die das tatsächlich nicht genau, was Mama und Papa machen. Das ist immer ein bisschen amüsant. Dann hat man vielleicht ältere Geschwister, man hat Tanten, Onkels. Es gibt die Eltern von Freunden und Freundinnen. Man kann sich ja auch als Schüler in seinem privaten Netzwerk so ein bisschen umhorchen, was Menschen an Berufen machen. Was ganz viele Jungs und Mädels nutzen, ist YouTube. Um sich einfach mal Berufsbilder anzugucken. Und da gibt es tatsächlich schöne Videos, die einzelne Berufsfelder beschreiben, wo Ingenieure oder BWLer oder irgendwelche Menschen, die mit nachhaltigen Energien arbeiten, ihren Arbeitsalltag beschreiben. Für Architektur gibt es ganz tolle Sachen. Und das sind tatsächlich Medien, die man dann einfach so gemeinsam durchforstet. Und wenn man dann auf Basis dieser ja doch etwas theoretischen Recherche was gefunden hat, dann versuchen wir im Talentscouting öfter auch eben Kontakt zu Leuten herzustellen, die genau diesen Beruf ausüben, damit das Talent, das jeweilige, dann sich mal mit jemandem unterhalten kann, der das wirklich jeden Tag macht und dann einfach so einen Reality-Check mit denen machen.
Das ist sicherlich total hilfreich. Was ich mich gerade frage ist, entscheide ich mich denn, wenn ich mich für einen Studiengang entscheide, direkt für einen Beruf mit?
Naja, bei manchen Studiengängen ist es halt so, ne, dass klassischerweise eben das Medizinstudium zum Berufsbild des Arztes führt. Das ist aber eben auch nicht zwingend. Also man kann ja durchaus mit einem Medizinstudium auch in die Forschung gehen. Es gibt halt viele Studiengänge, wo das so ist. Ja, also mit Jura strebst du in der Regel eine Karriere als Anwalt oder als Staatsanwalt oder als Notar oder in dem Bereich an. Du kannst aber auch Rechtsberater bei Firmen werden. Ja, also es ist nicht ganz festgelegt, wo es natürlich am aller freiesten ist, sind die Geisteswissenschaften, weil man ganz selten bis nie irgendwelche Stellenanzeigen findet, wo drin steht, wir suchen einen Germanisten. Bei den Geisteswissenschaften geht es halt eher über die Soft Skills, über die Präsentationsfähigkeit, über die Recherchefähigkeit, dass der Arbeitgeber sich verlassen kann, dass er da jemanden einstellt, der eben weiß, wie er sich Informationen beschafft, wie er die aufbereitet, wie er die präsentiert, der gut in Kommunikation ist, der keine Angst hat, vor Leuten zu sprechen. So, das ist eher so das Geisteswissenschaftler-Berufsbild und da passen mega viele Berufe drauf, genau wie auch bei den Wirtschaftswissenschaften. Ja, also zum Beispiel Eventmanager kann man werden mit einem geisteswissenschaftlichen Abschluss oder mit einem BWLer-Abschluss.
Das klingt auf jeden Fall nach einer Herausforderung, aus diesen vielen Studiengängen und Berufen so das Richtige für sich rauszufiltern. Und im Vorfeld hast du ja schon erzählt, als wir gesprochen haben, dass es relativ häufig vorkommt, dass junge Menschen irgendwie Angst haben, eine falsche Entscheidung zu treffen, die Richtung dann nochmal ändern zu müssen in ihrem Lebenslauf und auch Angst haben tatsächlich vor krummen Lebensläufen. Was verstehst du denn unter einem krummen Lebenslauf, Anne?
Ja, also meine persönliche Definition für einen krummen Lebenslauf ist ein Lebenslauf, in dem sich vielleicht mal der Arbeitsbereich, in dem man tätig war, komplett geändert hat. Oder das Arbeitsmodell, in dem man gearbeitet hat. Also war ich jetzt Angestellter, war ich Selbstständiger, bin ich freiberuflich irgendwo, habe ich in einem Team mitgearbeitet. Das sind für mich Lebensläufe, in denen es halt ein oder mehrere Brüche gibt, wo man sich nochmal umentscheidet. Genau, das hast du gerade richtig gesagt. Und das ist tatsächlich so, dass viele von den Jungs und Mädels sagen, ja, aber ich muss doch jetzt, wenn ich mit dem Abi fertig bin, muss ich doch den einen Weg finden, der gut für mich ist und mit dem ich dann meine 40 Jahre Berufsleben mache. Und das ist ja aber nicht so. Also man darf sich ja umentscheiden. Man kann im Leben neue Seiten an sich entdecken. Man lernt neue Leute kennen, die einem neue Dinge vorstellen. Man lernt sich selbst besser kennen, je älter man wird und je mehr Erfahrung man macht. Und wenn man irgendwann merkt, so, boah, das, was ich mir da mit 17, 18 ausgesucht habe, das hat für den Moment vielleicht sogar auch gut gepasst. Aber jetzt, 5 Jahre später, passt es eben nicht mehr, weil ich einfach ganz neue Facetten an mir entdeckt habe und eine neue Leidenschaft irgendwie aufgetan habe. Und dann ist es völlig legitim, sich nochmal umzuentscheiden. Und ich hoffe immer, dass ich jemand bin, der meinen Talenten zumindest die Angst davor nehmen kann, dass das schlimm ist. Also man kann auch mit einem krummen Lebenslauf durchaus ein erfolgreicher Mensch im Berufsleben werden.
Und auch ein zufriedener und glücklicher Mensch insgesamt werden, hoffe ich doch.
Ja, absolut. Also bei mir war es zum Beispiel überhaupt gar nicht abzusehen, dass ich jemals in der Studienberatung, in der Beratung mit jungen Leuten lande. Am Anfang hatte ich Realschulabschluss. Ich habe gar kein Abitur gemacht. Ich habe dann eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin gemacht. Das heißt, ich habe erst mal ein paar Jahre in der Apotheke gearbeitet, tatsächlich ein ganz naturwissenschaftlicher Bereich. Dann habe ich Abi nachgemacht. Nach meinem Abi konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich Medizin oder Englisch studieren sollte. Das war jetzt auch eine etwas kuriose Entscheidung.
Okay, das sind ja durchaus sehr unterschiedliche Interessen und
Ja,
Richtungen, ne?
genau. Das war aber bei mir immer schon so. Also ich hatte immer schon irgendwie ein Faible für Englisch und Bio und habe das irgendwie nie wirklich unter einen Hut bekommen. Und dann habe ich mich im Endeffekt für Englisch entschieden und bin dann da, aber in Düsseldorf gibt es in Englisch oder im Englischstudium gibt es die Untersparte des mittelalterlichen Englisches, also der Mediävistik. Und dann bin ich tatsächlich in die Mediävistik eingestiegen. Erstmal einfach nur, weil mir während des Studiums die Mediävistik am meisten Spaß gemacht habe. Ich habe mich für das Thema am meisten begeistert. Ich hatte da die besten Noten. Ich wusste, das wird das Thema, das wird der Bereich, in dem ich meinen Abschluss mache. Mir war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so richtig klar, was ich damit machen sollte. Ich wurde ständig gefragt aus meiner Bekanntschaft, ja, aber wirst du denn dann jetzt, damit wird man doch kein Englischlehrer? Und ich habe gesagt, nee, nee, ich mache ja auch einen Magister of Arts, ich mache gar kein Lehramt. Das konnten sich dann viele in meiner Umgebung auch nicht vorstellen. Ja, jetzt studierst du schon Englisch und dann wirst du gar nicht Englischlehrer. Und dann habe ich einfach in den letzten Semestern meines Studiums mich angefangen, mich umzugucken und gesehen, was man alles für vielfältige Berufe mit einem geisteswissenschaftlichen Abschluss machen kann. Und als dann die Stelle an der Uni Düsseldorf aufpoppte in der Studienberatung, habe ich gedacht, naja, gut, ich war während meines Studiums irgendwie in die Lehre gerutscht. Ich bin ja auch heute noch Lehrbeauftragte in der Anglistik. Habe ich gedacht, ja gut, also Studenten ist irgendwie ein Klientel, mit dem ich gut kann, bewerbe ich mich mal. Ja, und dann habe ich tatsächlich mit diesem Abschluss in mittelalterlicher Anglistik eben diese Stelle im Studierendenservice zur Studienberatung mit jungen Leuten bekommen. Das war eben auch etwas überraschend so.
Ja, was man vorher auch gar nicht so planen kann, wenn man anfängt zu studieren, ne?
Ja, nee, null. Also ich meine, das war, ich glaube, ich habe 5,5 Jahre gebraucht für mein Studium. Und das war überhaupt nicht abzusehen. Und auch jetzt die Sache mit dem Talentscout zum Beispiel. Also wir arbeiten jetzt seit 2017 als Talentscouts. Den Talentscout an sich gibt es ja erst seit 2012. Also das wäre jetzt auch überhaupt gar kein Beruf, den ich im Kopf hätte überhaupt haben können zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe zu studieren. Selbst wenn ich gewusst hätte, es geht in die Richtung, ich mache was mit jungen Leuten. An das Berufsbild Talentscout hätte ich noch gar nicht anpeilen können damals wirklich. Das ist ja erst entstanden.
Das heißt, so Berufsfelder sind auch dynamisch, die entwickeln sich auch im Laufe der Zeit. Da fallen Berufe weg, es kommen neue Berufsbilder dazu. Man kann gar nicht für alle Eventualitäten planen, ne?
Nee, zum Beispiel, wenn man sich das anguckt, heutzutage bei großen Firmen, das Berufsbild des Social Media Managers. Das hätte vor 10, 15 Jahren auch niemand gedacht, dass man mit dem Erstellen von Insta- und Facebook-Posts mal wirklich seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Da haben alle immer nur gedacht, das wäre so irgendwie nur ein lustiges Hobby von Menschen. Und irgendwann ist das so gekommen, dass große Unternehmen gesagt haben, wir brauchen diese Kanäle, wir müssen unsere Zielgruppe darüber erreichen. Und schwupp hatten auf einmal die Leute, die das vorher nur als Hobby gemacht haben, hatten auf einmal einen Vorteil im Beruf. Und jetzt gibt es das Ding wirklich eben als ausgeschriebene Position. So.
Das heißt aber auch, dass man als junger Mensch so gewisse Unsicherheiten einfach aushalten muss, weil man nicht weiß, wie die Dinge sich entwickeln.
Also was heißt Unsicherheiten? Mein Ziel ist es halt immer, meinen Jungs und Mädels zu sagen, wir finden für euch einen Weg, mit dem ihr aus der Schule raus mit einem guten Bauchgefühl in den nächsten Schritt gehen könnt. Also klar, wenn mir jemand sagt, ich habe jetzt was gefunden und ich glaube, ich mache das den Rest meines Lebens, weil ich finde das so toll, all the luck to you, wundervoll, mach das. Aber es geht auch manchmal einfach nur darum zu sagen, okay, was ist mein nächster Schritt, mit dem ich mich jetzt gut anfreunden kann in dieser Phase meines Lebens? Weil ganz ehrlich, mein Gebiet ist so ein dynamisches, da werden sich in den nächsten 5 Jahren, wo ich jetzt noch meinen Bachelor und meinen Master mache, werden sich noch Dinge ergeben, von denen weiß ich heute noch gar nichts. Und vielleicht gefällt mir dann genau eins von diesen neuen Sachen später total toll. Und dann mache ich eben das. Also das ist immer so ein bisschen dieses Abwägen, ja, Sicherheit, aber auch gegen Kreativität und gegen Freiheit, die ich jetzt habe. Und manche können das gut, manche können das weniger gut. Und die entscheiden sich dann eben für was, was sie jetzt schon absehen können, wo sie wissen, dass sie rein können und wo sie dann auch rein möchten. Das ist ganz individuell.
Wollte ich gerade sagen. Das ist dann aber wirklich auch total individuell, was ich für ein Typ bin, was ich eventuell auch für Charaktereigenschaften habe, ja. Ob ich irgendwie besonders offen und risikofreudig bin oder ob ich mehr Sicherheitsbedürfnis habe und dann eben auch eine sicherere Entscheidung treffe für meinen beruflichen Weg. Das ist super individuell, ne?
Ja, gerade wenn es um die Arbeitsmodelle geht, also gerade wenn man mit denen redet, am Anfang so, ja, wie stellst du dir deine Arbeit vor, wie stellst du dir deine Tätigkeit vor, wenn man dann sagt, naja, und wie wäre es denn mit selbstständig arbeiten? Also wenn die sagen so, ja, ich finde das irgendwie so, ne, ich bin gerne kreativ und ich würde eigentlich gerne meine eigenen Ideen ausleben, dann sagt man ja gut, aber wenn du im kreativen Bereich unterwegs bist, was ist denn mit selbstständig arbeiten? Machst du deine eigene Agentur auf oder deine eigene Firma? Und da gibt es eben Leute, die kriegen die großen funkelnden Sternchen in die Augen, wenn sie darüber nachdenken. Und es gibt Leute, die sagen, nee, auf gar keinen Fall. Ich bin gerne kreativ, aber ich bin nicht bereit, das sozusagen, ja, ich sage jetzt mal aufzuopfern, im Gegenzug zu, ich weiß, was am Ende des Monats reinkommt, ich bin in einem gesicherten Arbeitsumfeld, ich bin Arbeitnehmer, ich arbeite in einem Team. Also da, genau das ist dieser individuelle Faktor einfach, dass die gucken müssen, was sie da gegeneinander ausbalancieren und wie viel sie bereit sind, von dem einen und von dem anderen beizutragen.
Und viele dieser Faktoren kann man über sich selber ja auch teilweise in dem Alter noch gar nicht sagen, wie man so drauf ist, wenn man das noch gar nicht getestet hat, ne?
Genau.
Wenn ich irgendwie mit 17 noch nie einen Nebenjob gehabt habe und nicht gearbeitet habe, woher soll ich wissen, ob ich eher gut im Team funktioniere oder ob ich besser alleine arbeiten kann und was mir dann auch Freude macht, ne?
Ja, also manchmal können die das ableiten von Gruppenaufgaben in Schulen, aber das ist ja auch alles, das ist ja wie mit den Fächern. Also sowohl die Fächerinhalte als auch die Gruppendynamiken verändern sich ja von Schule zu Studium zu Arbeitswelt so. Und da führt man die dann halt einfach langsam aber sicher ran. Und das ist genau der Prozess, wo ich sage, naja, wir helfen denen dabei, sich ein bisschen besser kennenzulernen, ein bisschen besser einschätzen zu können, wer sie eigentlich selber sind und was sie alles gut können und wo es damit dann hingehen könnte.
Was glaubst denn du, woher diese Unsicherheit resultiert, dass man meint, man müsste jetzt unbedingt eine Entscheidung treffen, die dann für das wegweisend für das ganze restliche Leben ist? Ist es gesellschaftlicher Druck oder sind es intrinsische Motive? Was meinst du?
Das ist beides. Also das ist tatsächlich ein gesellschaftlicher Druck, der gerade auch auf junge Leute eben über die Social-Media-Sachen ausgeübt wird. Die folgen da alle ihren Idolen. Das sind oft erfolgreiche Leute. Also da wird eben auch so ein netter Level an Druck aufgebaut, mit was man haben sollte, wer man sein sollte. Das nehmen die sich ja auch zum Vorbild. Da kommt natürlich sowas her. Es kann ein bisschen Druck ab und zu aus den Elternhäusern kommen, aus dem Freundeskreis tatsächlich, wenn man sieht, so ja, was der hat, was habe ich jetzt nicht, dass die sich so vergleichen. Aber es kann natürlich auch sein, dass man irgendwie schon mal Erfahrungen gemacht hat, auch in dem jungen Alter, die man irgendwie bereut hat. Ja, also dass sie sich schon mal irgendwie entschieden haben und im Nachhinein gemerkt haben, so, oh, blöde Entscheidung. Das ist natürlich. Das ist dann dieser intrinsische Faktor, genau, dass die dann, dass man dieses Gefühl hat, ja, das tut irgendwie weh, darauf zurückzugucken und sich nochmal zu erinnern, wie das war, da diese falsche Entscheidung gemacht zu haben. Und dann versucht man das natürlich auch zu vermeiden. Ja, klar, das ist eine große Vermeidungsstrategie von Schmerz und Unwohlsein, dass man eben nicht nochmal in die Situation kommen möchte, wo man sich so fühlt, so, ah, wenn du das anders entschieden hättest, dann wäre es besser gelaufen. Dass das am Ende zum Leben dazugehört und dass man vielleicht mal diese extra Runde über einen Fehler fahren muss, ja gut, das ist am Ende ist es Weisheit des Alters, würde ich mal behaupten.
Glaubst du denn, es gibt den einen richtigen Weg?
Nee, genau da bin ich kein Fan von dieser Theorie. Also auch das ist was, damit kommen die Jungs und Mädels häufig. Wo ich dann immer sage, jetzt geh mal bitte davon weg, du bist ja in mehreren Dingen gut. Manchen ist das bewusst, manche sehen das auch und manche gucken einen ein bisschen schräg an, wenn man sagt, du bist ja in mehreren Dingen gut. Aber in der Regel ist es ja so, dass Menschen entweder sich für mehrere Dinge begeistern können oder in mehreren Dingen gut sind. So. Und dann sagt man denen, guck dich doch mal um, was du alles machen könntest und du wärst in jedem dieser Bereiche irgendwann ein guter Arbeitnehmer. Die müssen, meiner Meinung nach, müssen die weg davon, dass sie den einen goldenen Job finden müssen, mit dem sie dann glücklich werden. Die wären in ganz vielen Jobs glücklich und zufrieden. Und es geht für mich erstmal darum, mit denen zusammen nach einem zu suchen, auf den sie sich eben nach der Schule einlassen können. Was dann das Leben bringt, das kannst du eh nicht vorherplanen.
Nochmal zurück ein ganzes Stück. Du hast vorhin von dir selber erzählt, dass du überlegt hattest, ob du in die Richtung Sprachen gehst oder in die Richtung Medizin. Kannst du dich an die Zeit noch erinnern? Wie hast du letztendlich die Entscheidung getroffen für die Sprachen dann und gegen die Medizin?
Ja, das ist ein bisschen lustig. Ich glaube, ich hätte damals sehr gut einen Talentscout brauchen können, weil ich noch weiß, dass die Uni, wo ich gerne Medizin studiert hätte, da war es Bedingung, dass man irgendwie ein Motivationsschreiben einreicht. Und jetzt war ich schon älter als der Durchschnittsabiturient, aber ich hatte tatsächlich irgendwie auch niemanden, der mich mal an die Hand genommen hätte und mit mir so ein Motivationsschreiben formuliert hätte. Und da ist in meinem Kopf ist ziemlich viel passiert. So, da ist dieser Gedanke zusammengekommen, naja, jetzt bist du schon 25, die nehmen eh nur die 18-Jährigen, was ein völliger Humbug ist. Also ich hätte mit 25 mit dem frischen Abi trotzdem, glaube ich, eine gute Chance jetzt in Retrospekt gehabt, da reinzukommen. Und aber auch so, dass ich mich relativ unzureichend gefühlt habe mit, wie schreibt man denn überhaupt so ein Anschreiben? Also ich habe mich am Ende, habe ich mich einfach nicht getraut. Ich hatte ein bisschen Respekt vor diesem langen Studium. Medizin ist ja unfassbar lang. Jetzt sitze ich hier und weiß, dass ich im Endeffekt für mein Anglistikstudium fast genauso lange gebraucht habe. Das bringt mich auch mal wieder ein bisschen zu schmunzeln, dass einer der Gründe war, dass ich Medizin nicht gemacht habe, war diese Angst. Und am Ende ist es trotzdem fast genauso lange geworden. Also ja, das waren teilweise, ich habe es mir ein bisschen entscheiden lassen, so vom Leben, welchen Studiengang ich jetzt nehme.
Okay, entscheiden lassen. Okay, klingt für mich jetzt ein bisschen anders als entscheiden lassen, sondern klingt tatsächlich so, dass ein bisschen Mut gefehlt hat, ein bisschen Unterstützung gefehlt hat
Ja,
und du
voll.
dir nicht zugetraut hast vielleicht auch oder du es in deinen Augen einfacher fandest, jetzt Sprachen zu studieren als Medizin.
Genau. Also ja, das Studium glaube ich gar nicht, dass ich das jetzt einfacher gefunden hätte, aber der Weg dahin war halt einfacher, ne? Also für das Studium, wofür ich mich dann eingeschrieben habe, habe ich mich halt einfach eingeschrieben so, ne? Da stand nicht noch eine andere Hürde vor. Klar habe ich das immer mal ein bisschen bereut, dass ich das damals nicht gemacht habe, aber ich sage ja, ich bin jetzt, glaube ich, ein guter Talentscout und ich bin eine gute Dozentin an der Uni und ich wäre vermutlich eine gute Ärztin geworden. Deswegen sage ich immer, ich will die Leute davon wegholen, dass sie nur in einem Beruf irgendwie mal erfolgreich und glücklich werden können. So, das ist, meiner Meinung nach ist das nicht so.
Und die Medizin hat dich ja auch nie so richtig losgelassen. Deswegen hast du ja dann auch im Laufe deiner in deiner beruflichen Tätigkeit nebenbei noch Heilpraktika gemacht, richtig?
Genau, also ich habe zwischendurch immer mal wieder Ausbildungen gemacht. Ich habe eine Ausbildung zum Krafttraining-Trainer gemacht, zum Gesundheitsorientierten. Da war ziemlich viel Anatomie und Physiologie dabei. Ich habe nebenbei eine Ausbildung zur Massage gemacht. Da war wieder Anatomie und Physiologie dabei. Und irgendwann jetzt dann in den letzten 4 Jahren habe ich meine Heilpraktika-Ausbildung neben der Arbeit noch gemacht. Genau. Also man kann sich natürlich solche Bereiche, die einen sein ganzes Leben lang irgendwie umtreiben, kann man sich hobbymäßig oder vielleicht auch eben nebenjobmäßig kann man sich natürlich immer erhalten. Das muss ja auch nicht immer alles deine Hauptarbeit sein. Es gibt auch Leute, die erhalten sich zum Beispiel neben der Arbeit irgendwas über ein Ehrenamt, ja, oder über eine Nebentätigkeit. Ich habe mich zum Beispiel in meiner Freizeit auch immer gerne mit Computern beschäftigt, mit Software, mit IT, mit Hardware. Und das ist mir jetzt tatsächlich dann irgendwann auch im Studierendenservice zugute gekommen, als dann mal irgendwelche IT-Aufgaben bei uns im Team anfielen, war ich zusammen mit 2 Kolleginnen, war ich diejenige, die dann auf einmal diese Aufgaben übernehmen durfte. Also es ist, man muss das gar nicht aufgeben, so, ne?
Auf jeden Fall viele gemischte und unterschiedliche Interessen und es klingt echt auch nach einem krummen Lebenslauf.
Ja.
Deswegen ist das Thema dir wahrscheinlich auch wichtig.
Genau.
Das heißt, im Endeffekt ist es völlig in Ordnung, wenn ich verschiedene Sachen ausprobiere, gucke, was zu mir passt, wo ich mich wohlfühle, nochmal umschwenke,
Meiner
Dinge.
Meinung nach ja. Also meiner Meinung nach hat mir das vermutlich sogar in dem Moment, als ich mich damals auf die Stelle im Studierendenservice beworben habe, geholfen. Gerade vielleicht auch, weil meine Vorgesetzte eben gesehen hat, naja, gut, jetzt hat sie mittelalterliches Anglistik studiert. Das hat jetzt mit Studienberatung im 21. Jahrhundert erstmal so direkt nicht so viel zu tun. Aber ich hatte eben die Lehre da drin stehen. Und ich hatte da drin stehen, dass ich in der Apotheke gearbeitet habe. Ich hatte da drin stehen, dass ich nebenbei selbstständig schon mal gearbeitet habe. Also ich glaube, dass mich das vielleicht auch ein bisschen interessant gemacht hat, damals als Arbeitnehmerin, weil ich schon Einblicke in so viele verschiedene Felder hatte. Und in der Studienberatung geht es ja auch darum, jungen Menschen Einblicke zu vermitteln in verschiedene Dinge. Also ich denke mal, dass es da bei mir dann eher auch echt die Soft Skills und so ein bisschen die Erfahrung in den verschiedenen Sachen war, die mich vielleicht dafür qualifiziert haben, dass ich dann die Stelle bekommen habe, ja.
Und da ist ja noch ganz schön viel danach auch draus erwachsen, ne? Andere Arbeitsfelder wieder, neue Aufgabenbereiche wie das Talentscouting.
Ja, ganz genau.
Okay. Was ich jetzt noch so im Kopf habe, ist, man hört ja relativ häufig, dass gerade Personaler, also Leute, die dafür zuständig sind, Stellen zu besetzen, einen einzustellen, auf besonders gerade oder straighte Lebenswege achten, also möglichst direkt nach dem Abitur irgendwie einen Auslandsaufenthalt, dann Bachelor, Master, dass man Mitte 20 quasi schon fertig ist, im Studium noch irgendwie ein Auslandssemester gemacht hat, Praktika gemacht hat, also dieser ideale Lebenslauf, der gezeichnet wird. Ist es das vielleicht auch ein bisschen, was jungen Leuten so Druck macht? Mein Lebenslauf muss so aussehen und das muss ich alles unterkriegen, damit ich im Leben erfolgreich werde?
Ich denke schon. Das kann natürlich vorkommen, dass da dieser Idealarbeitnehmer gesucht wird, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass das im Gros der Fälle so ist. Da sprechen viel zu viele Dinge, die man so hört aus seinem Umfeld dagegen, wer was, welche Stelle mit welchem Lebenslauf vorher bekommen hat. Ich finde immer, davon darf man sich irgendwie gar nicht selber von seinem eigenen Weg so abbringen lassen. Man wird ja der Mensch nur durch seine Erfahrung, der man geworden ist. Und wenn man dann in einem Vorstellungsgespräch sitzt und mal angesprochen wird auf die 2 Jahre, die man vielleicht in einem ganz anderen Berufsfeld gearbeitet hat, ich finde immer, man kann das ja plausibel erklären. Also solange man nicht gar nichts gemacht hat. Aber alles, was man getan hat, hat man ja mit einer Motivation getan. So. Und wenn man dann sagt, ja, das war in dem Moment, war das der Weg, der sich für mich aufgetan hat. Und ich bin erst über 2, 3 Praktika, Umwege, Gespräche mit anderen Menschen jetzt dazu gekommen, eben die Ausbildung für den Bereich, auf den ich mich gerade bei diesem Unternehmen bewerbe, zu machen, dann kann ich das dem Personaler ja auch sagen. Kann ich sagen, so, und dann habe ich irgendwann in der Mitte meines Lebens die Leidenschaft für Thema X, und Y entdeckt und hab gemerkt, wie viel mehr mich das motiviert hat als alles andere, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Und deswegen sitze ich jetzt hier und bewerbe mich auf diese Stelle. Ich finde nicht, dass man da schlechter wegkommt als jemand, der diesen Ideallebenslauf hingelegt hat.
Das heißt, das Ganze dann einfach auch mit einer Portion Selbstbewusstsein angehen, sich vorher eben auch noch mal ein paar Gedanken darüber machen, wieso sind diese Wendungen in meinem Lebenslauf?
Ja, genau. Ganz genau.
Wenn du heute noch mal was studieren könntest, ne? Was würdest du dann studieren?
Das ist die allerfieseste Frage der ganzen Welt. Ich bin immer noch nicht ganz davon weg, dass mich 25.000 verschiedene Dinge interessieren. Ich glaube, die Medizin wäre immer noch ein Bereich, obwohl ich die jetzt so ein bisschen abgedeckt habe. Biochemie würde mich immer noch interessieren. Und es gibt tatsächlich einen Studiengang, wo man so ein bisschen die Sprache und die Wissenschaft miteinander verbinden könnte. Also wenn ich irgendwie im Lotto gewinne und mir keine Gedanken mehr über meinen Lebensunterhalt machen muss, dann darf sich die TU Dortmund vielleicht schon mal auf einen neuen Studenten im Wissenschaftsjournalismus-Studiengang freuen, der da mit Feuereifer dabei sein würde.
Ja, also man sieht auch im Laufe seines Lebens, auch wenn man schon berufstätig ist, guckt man doch auch noch mal links und rechts, was einen so interessieren könnte und was Optionen wären, ne?
Ja gut, jetzt bin ich natürlich, sind wir durch unsere Arbeit natürlich auch ständig damit in Berührung mit, was gibt es denn gerade auf dem Arbeitsmarkt, und wir gucken uns ja stellvertretend für unsere Talente auch immer mal um. Ich weiß nicht, ob ich von dem Wissenschaftsjournalismus überhaupt gehört hätte, wenn ich jetzt nicht so aktiv in diesem Feld arbeiten würde. Aber ja, natürlich guckt man sich um. Weil auch wir treffen immer noch, zwar seltener, aber auch wir treffen immer noch neue Leute, die uns erzählen, was sie machen, wo man dann manchmal so einen Moment hat, wo man denkt, ach, ist ja interessant, sowas gibt's, das fände ich auch cool. Das passiert einem ja nicht nur mit 17, das passiert einem auch noch mit über 40.
Zum Abschluss, Anne.
Ja.
In dem Studienwahlprozess ist es ja so, dass wir den jungen Leuten immer empfehlen, erstmal bei sich selber zu gucken. Ne?
Ja.
Also was sind meine Interessen, was sind meine Stärken, was sind meine Eigenschaften und was könnte dann eventuell auch zu mir passen?
Ja.
Ich hätte gerne 3 Dinge, die Anne als Talentscout fast allen ihren Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg gibt.
Okay. Nimm dir die Zeit, dich besser kennenzulernen. Da gibt es ganz viele Wege. Es gibt Freiwilligendienste, es gibt Praktika. Wenn du nicht weißt, wo du hin sollst, nimm dir erstmal die Zeit, dich besser kennenzulernen. Dann noch eins auf jeden Fall ist, nimm nicht die Ratschläge von außen als dein eigenes. Also sieh zu, dass du dir, klar, hol dir Hilfe von außen, wo immer es geht, hol dir Informationen, um dein Bild genauer und schärfer zu kriegen. Je mehr Informationen man so da reinschmeißt, desto schärfer wird das Bild. Aber nimm nicht das, was deine Freunde oder deine Eltern oder von mir aus auch ich dir sage, als deine eigene Entscheidung. Nimm das immer nur mit in deinen Auswahl- und Entscheidungsprozess rein. Am Ende ist die Entscheidung immer deine. Und was Drittes, lass dich nicht verrückt machen. Also lass dir nicht sagen, hör auf deinen Bauch. Sieh zu, dass du für dich, für den nächsten Schritt eine Lösung findest, mit dem du ein gutes Bauchgefühl hast, wo du dich sicher fühlst, und geh dann ab da weiter deinen Weg.
Schön, danke.
Ja, sehr gerne, bitteschön.
Okay, und Anne ist ja nicht die Einzige, die einen krummen Lebenslauf hat. Wir haben ein bisschen recherchiert und sind auf eine ganz gute Seite, wie ich finde, gestoßen, die sehr informativ ist. Und zwar heißt die ungerader-weg.de. Und da findet ihr nämlich Artikel und Berichte von unterschiedlichen Menschen, die alle krumme Lebenswege haben. Und wir hoffen, wir konnten euch mit dieser Folge und mit unserem Gespräch ein bisschen die Angst und den Druck nehmen, vermeintlich falsche Entscheidungen zu treffen. Wir danken euch sehr fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch bei unseren nächsten Folgen wieder einschaltet. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.